Liebe, Sex, Tod. Der Podcast mit Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter.
Nee, du sagst es.
Das sind wir wieder. Heute zu viert. Wir haben einen tollen Gast, Dr. Matthias Miersch. Du hast das Du angeboten, deshalb bleiben wir bei Matthias. Für alle, die dich nicht kennen, du bist SPD-Politiker, du bist seit 2005 immer direkt gewählter Kandidat, Abgeordneter im Bundestag und seit 2016 stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion, also ein wirklicher Gestalter dieses Landes und heute bei uns. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr und bin sehr gespannt.
Das Wichtigste, ja. Du hast meine Mutter im Zug getroffen.
Das wirklich? Stimmt. Das war so witzig. Wir haben uns bei einer Premiere kennengelernt und dann saßen wir von Hannover nach Berlin im ICE und ich guckte immer und denke, die Frau kennst du irgendwoher. Aber ich brauchte irgendwie dann 30 Minuten und dann bin ich auf sie zugekommen und es war total herzlich und toll.
Ja. Schön. Bei uns ist es ja immer so, dass der Gast das eigene Thema mitbringen darf und wir waren ziemlich schnell bei einem Thema, das ich so spannend finde und das wir auch zu dritt in unserer Laienhaftigkeit schon oft besprochen haben und jetzt mal mit dem Experten das zu besprechen, finde ich ganz großartig, nämlich Demokratie und vor allen Dingen der Erhalt der Demokratie. Bevor wir das machen, möchte ich aber fragen, wie es dir geht.
Mir geht's gut. Ich war gerade in Lissabon für 9 Tage und habe richtig schön relaxen können. Mhm. Und deswegen bin ich sehr entspannt. Allerdings gerade die Sitzungswoche, die zurzeit ist, hat mich schon wieder voll gefordert und ich habe mit Grünen und FDP wieder nächtelang verhandelt, ohne Ergebnis leider. Aber ich bin nach wie vor fit.
Und das sind wir ja schon beim Thema, ne? Ist Demokratie am Ende? Also, wenn ich das so höre, macht
du steigst ja gleich hart.
Naja, ja klar, wir haben keine Zeit zu verlieren, aber letztendlich, wenn ich das so höre, dann macht ja Demokratie keinen Sinn, ne?
Demokratie ist total anstrengend, aber sie macht total viel Sinn, weil ich kenne keine alternative Form, die mir jedenfalls zusagen würde, aber du hast vollkommen recht und das sehen ja auch alle. Im Moment ist es total schwierig, mit 3 Parteien in irgendeiner Form auch zu Ergebnissen zu kommen. Und deswegen ist Demokratie auch in Deutschland, glaube ich, unter Druck, weil Demokraten müssen dann auch liefern irgendwann.
Es gibt so einen Demokratieindex, Economy Intelligence Unit, geben jedes Jahr so einen Bericht raus. Das sind so Parameter, Werte der Demokratie wie Pressefreiheit und freie Wahlen und so werden da immer geordnet. Und Deutschland stand da eigentlich immer ziemlich gut ab. Ich glaube, im letzten Jahr waren wir auf Platz 12, die ersten 3 Plätze Island, Norwegen, Neuseeland. Wir haben um 8,8 von 10 Punkten, also ist wirklich sehr gut. Aber dennoch warnt auch dieser Bericht davor, dass auch in Deutschland die Demokratie immer weiter gefährdet ist. Ein Grund dafür ist die AfD, so wie das der Bericht es vorlegt. Was hast du da für Erklärungen? Wie sind wir denn da reingeschlittert in diese Miserie?
Also ich glaube, du hast ja schon zu Recht darauf angesprochen, ich bin jetzt 18 Jahre im Bundestag, eine verdammt lange Zeit. Mhm. Und ich kann auch sagen, mit dem Einzug der AfD hat sich die Atmosphäre in diesem Parlament absolut verändert. Sie ist viel, viel härter, viel, viel polarisierender geworden. Mhm. Wo liegt der Grund? Ich glaube, dass viele Leute Angst auch vor Veränderungen augenblicklich haben. Wir sehen das große Thema Klimaschutz beispielsweise, für das ich auch zuständig bin. Das polarisiert massiv. Es gibt viele Leute, denen reicht das überhaupt nicht, was wir tun. Das ist viel zu langsam für sie. Und auf der anderen Seite haben Leute massiv Angst vor dieser Veränderung. Ich sage nur Stichwort Heizungsgesetz, wo plötzlich jeder merkte, was bedeutet das eigentlich für mich? Kann ich mir das leisten? Unter welchen Bedingungen? Und dann gibt es diejenigen, die vermeintlich einfachen Antworten haben. Muss nichts sich verändern, kann alles so bleiben. Und das, glaube ich, ist schon Nährboden auch für Populismus. Das sehen wir nicht nur in Deutschland, sondern wir sehen es in anderen Ländern genauso.
Ja, hinzu kommt ja auch, ne, dass dieses Demokratie natürlich eine Schnecke ist, ne? Und das macht es halt natürlich so, glaube ich, so schwer begreiflich für die Leute. Jetzt sind wir hier kleine Wichte, die hier so ein Theater gerade mitleiten. Und hier ist es ja auch schon so am Anfang. Wir sind jetzt hier wie lange? 3 Jahre oder so?
3 Jahre, ja.
Bis ich lernen musste, ich muss, bevor ich irgendwie einen Bühnenmeister da habe, muss ich rein theoretisch. Und ich liebe alle hier und die sind richtig toll, aber von der Bürokratie her muss ich irgendwie 6 Wochen vorher einen Antrag schreiben, wann ich wen hier brauche und so, wo du denkst, ach, wie soll ich denn so ein Theater führen? Mhm. Und dann stelle ich mir immer vor, so müsst ihr das da auch machen und das ist natürlich Wahnsinn, ne? Und dann kommen die mit den einfachen Lösungen und sagen, so sieht's aus, und deswegen ist dann der Ulf ganz frustriert.
Ja, nee, das ist ja, das ging ja so weit, dass wir, wenn wir hier einen Raum streichen wollen, müssen wir das wirklich anmelden und so. Und das ist einfach schon wirklich unsinnig. Ich frage mich halt, ob es wirklich, also es ist Demokratie und das, mit Europa geht es ja eh so ein bisschen schlechter irgendwie, aber wir Deutschen sind schon wahnsinnig kompliziert. Es ist auch in unserer Mentalität. Und vor allem,
wir wollen alles geregelt haben. Es muss ja alles in irgendeiner Form
und abgesichert. Eine
Norm haben. Und abgesichert.
Das Ding ist halt, dieses Abgesicherte, glaube ich, diese Angst davor, wenn irgendjemand einen Unfall hat, dass er irgendwie einen Meter tief sich dann doch den Fuß verletzen könnte. Ich glaube, dass wir einfach wirklich gar kein Risiko mehr eingehen, oder?
Ich bin voll bei dir. Also wir haben jetzt eben, die Bundesrepublik Deutschland ist jetzt Jahrzehnte gewachsen und sie ist auch gewachsen, indem der Einzelne immer individuelle Rechte zugesprochen bekommen hat. Das heißt, wir sind sehr, sehr individuell auch aufgestellt inzwischen. Und deswegen gibt es für alles und für alle in irgendeiner Form eine Regel. Und wir regulieren uns im Moment, glaube ich, zu Tode. Und deswegen ist die Frage, wie kommen wir da mehr raus? Also wie können wir zum Beispiel euch auch helfen, dass nicht solche vielen Regeln, aber dann gehst du los und fragst mal, warum gibt es denn diese Regel? Und für alles gibt es einen Grund.
Ja.
Nur das Problem ist, wenn es einen Grund in der Bundesrepublik Deutschland im Süden gibt, warum müssen alle mit dieser Regel dann betraut sein? Und
aber deswegen, kann ich mal mit was Konkretem kommen?
Mach mal.
Also zum Beispiel, ich muss nur immer aufpassen, weil ich will ja auch keinen anschwärzen, das ist ja auch immer so bescheuert, ne? Also es gibt ja Werkstudenten zum Beispiel, ja, und dann ein Werkstudent bekommt, ich muss jetzt so echt drum rumschnabulieren, was mir echt total leid tut, aber wenn er hier für etwas arbeitet, was die Stadt, der Senat oder wer auch immer finanziert, einen wahnsinnig tollen Lohn, der liegt schon fast bei dem, was eine Krankenschwester bekommt. Und das macht sozusagen die Stadt, die ja eigentlich von uns allen lebt, dann natürlich zu Tode. Wenn ich hier ein Werkstudent, der Popmusik studiert oder so, das könnte ich dem gar nicht bezahlen. Also gehen die natürlich da in die Bürokratie und sagen, ich mache jetzt hier für die, das ist so ein Verwaltungsjob, ne? Und ich mache das und dann kann ich da nebenbei nämlich noch lernen für die Uni. Warum soll ich dann hier jobben? Wisst ihr, und das ist genau, also habe ich das jetzt gut erklärt, ohne jemanden anzuschwärzen?
Ja, absolut.
Das macht's für uns, wir finden gar keine Leute, obwohl bestimmt ganz viele Lust haben, das zu machen, aber die sagen, nein, ich muss doch lernen für die Uni und da kriege ich das selbst. Dann wiederum frage ich mich, will dann jemand Krankenpfleger werden, wenn er weiß, er kriegt da als Werkstudent schon fast mehr bezahlt als Krankenpfleger, wo du auch denkst, das ist doch irre.
Und alle reden darüber? Also ich meine, es sind ja auch immer so private Gespräche. Also ich meine so, also über die Langsamkeit und ich meine, ich springe jetzt auch. Also wenn ich in Kudamm lang gehe, dass das Gebäude, wo das Kudamm-Theater gebaut werden sollte, das ist, ich weiß nicht, das sollte irgendwie, das Kudamm-Theater sollte eingeweiht werden vor 2 Jahren. Es wurde uns erzählt, damals noch von Tim Renner, der war da der Kultursenator und da ging es um die Theater und so. Und das Haus ist immer noch nicht mal, das ist ein Rohgerüst, ne? Und ich weiß, es wird noch 8 Jahre dauern. Jetzt frage ich mich, wie sie das geschafft haben nach dem Krieg. Also es ist doch irgendwie Wahnsinn gerade. Es ist wirklich Wahnsinn. Und ich muss sagen, ich habe richtig, wenn ich das so sehe, also nur an diesem Gebäude, wie lange das dauert, habe ich wirklich ein ganz schlechtes Gefühl für Deutschland gerade.
Aber manchmal ist es uns auch gelungen. Also jetzt beispielsweise, wo wir ja, Ulf, super, danke. Nein, aber wir haben jetzt zum Beispiel diese LNG-Terminals, die hoch umstritten sind, aber wir brauchen sie, weil das russische Gas eben im Moment entfällt. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Und da ging es plötzlich. Natürlich auch gegen viele Proteste, weil die Umweltverbände wieder dagegen waren. Aber es geht. Und das ist für mich ein Punkt, wo wir, glaube ich, als Gesellschaft insgesamt zu einer anderen Haltung kommen müssen. Ja. Das Thema, was Peter angesprochen hat, diese unterschiedliche Bezahlung kenne ich aus Niedersachsen. Früher, die Werkstudenten bei VW haben immer viel, viel mehr bekommen als woanders. Und da stellt sich dann die Frage an die Politik, musst du Rahmen geben? Musst du eigentlich wieder gesetzlich regeln in irgendeiner Form?
Dürftet ihr das?
Wahrscheinlich nicht, dass man sagen wird, einen insgesamt Werkstudentenlohn. Aber wir haben sowas zum Beispiel gemacht bei der Entlohnung durch den Mindestlohn, der ja viele Jahrzehnte total umstritten gewesen ist. Darf die Gesetzgebung, darf das Parlament sagen, was jemand als Minimum verdienen darf? War lange Zeit umstritten, haben wir Gott sei Dank löst nicht das Problem, was du angesprochen hast, aber es ist dann wieder die Frage an Gesellschaft, brauchen wir dann für sowas eine Regel? Brauchen wir, müssen wir da praktisch eingreifen? Und das ist das Zentrale, was ich ja praktisch als Parlamentarier die ganze Zeit tue. Allerdings, wenn du im Bundestag bist, machst du Gesetze. Das Grundproblem ist, wie werden sie umgesetzt? Wie werden sie vollzogen? Und dann merkt man, dass die Verwaltungspraxis in Deutschland total unterschiedlich ist.
Ich will einmal ganz kurz rauszoomen, weil es jetzt schon super speziell ist und vermutlich die wenigsten Hörer ein eigenes Theater leiten und damit relaten können. Aber womit viele relaten können, ist, dass man das Gefühl hat, es ist so eine brutale Verdrossenheit gegenüber der Politik. Und meine Frau ist Staatsanwältin zum Beispiel in Frankfurt oder in Brandenburg. Und ich habe sie da ein, zwei Mal besucht. Und ich bin aus München und konnte das nicht fassen, wie brach da irgendwie alles, also das ist nichts offen, da gibt's nichts und ich kann die Verzweiflung der Menschen, da kann ich ein Stück weit nachvollziehen und ich werde niemals diese Partei wählen, aber ich habe ein Gespür dafür bekommen, warum die AfD im Osten so unglaublich stark geworden ist, weil die haben alles probiert, die haben die Linken gewählt, die haben die SPD gewählt, die haben dann vielleicht auch mal die Grünen gewählt, die FDP werden sie nicht gewählt haben, aber sei es drum. Und egal, was sie gewählt haben, es kam nichts, also die Jugend ist da weggezogen, es gibt wahnsinnig schlechtes Internet, Infrastruktur ist kaum vorhanden. Und wenn man sich dann auch mit Kolleginnen und Familien von meiner Frau unterhält, die da aufgewachsen sind, die sind so frustriert und die haben das Gefühl, egal was sie wählen, es hilft nichts. Und ich glaube, das ist nicht nur im Osten so, sondern auch teilweise auf dem Land in Deutschland, so dass man das Gefühl hat, es geht nichts vorwärts. Die Probleme sind schon ewig erkannt, aber keiner liefert so einen Ausweg, wie es weitergehen könnte. Ich glaube, das trägt ganz arg dazu bei, dass die Politikverdrossenheit so zunimmt und dass man dann eben der AfD nicht nur aus Protest, sondern man denkt, ey, wir haben alles gewählt, jetzt machen wir es halt mal da, vielleicht wird sich da was ändern. Warum kriegen wir das, warum ist die Kommunikation teilweise so schlecht, dass man die Leute da auch gar nicht mehr erreicht? Wie ist das denn da gekommen?
Also du hast mehrere Sachen angesprochen. Ich glaube, erstens merke ich jedenfalls, seit Corona ist die politische Auseinandersetzung viel, viel härter nochmal geworden. Richtig. Schwarz-Weiß, ja, nein, gut, böse. Ja. Dazwischen gibt es nichts mehr. Du merkst auch, dass Social Media eine wahnsinnige Macht inzwischen auf Politik macht, wo die einfachen Antworten, das Zugespitzte zählt, die Differenziertheit überhaupt nicht. Und das macht Populismus auch stark. Das sehen wir ja bei TikTok und so, wo wir allerdings die Probleme haben, dass wir viel zu lange das vernachlässigt haben. Aber ich gebe dir recht, es ist den Leuten gerade in den sogenannten neuen Bundesländern ganz viel versprochen worden. Und an vielen Stellen ist es nicht eingehalten worden. Allerdings in vielen Stellen, ich kenne viele tolle Kolleginnen und Kollegen der Parteien jenseits der AfD, die dort auch Politik machen und die ganz viel auch versuchen. Und wir haben auch zum Beispiel in Leipzig, in Cottbus, da jetzt, wo die Kohle beispielsweise nicht mehr gefördert wird, in absehbarer Zeit richtig viel Geld in den Strukturwandel gesteckt. Auch da ist die AfD nach wie vor sehr stark. Selbst in florierenden Gebieten wie Leipzig etc. ist der Anteil höher. Mhm. Und insofern ist es, glaube ich, ein Phänomen, was ein bisschen jenseits dessen ist, was mit Strukturentwicklung zu tun hat. Denn wir haben auch ganz arme Gebiete, die vom Strukturwandel betroffen sind, in den westlichen Bundesländern. Da ist der AfD-Anteil nicht so hoch, wenngleich er sukzessive wächst. Und deswegen, dein Thema ist vollkommen richtig. Die Leute nehmen zunehmend wahr, dass an einigen Stellen dieser Staat nicht mehr funktioniert. Die Pflege, beispielsweise die Situation in den Krankenhäusern, die Frage Infrastruktur, Bahn, die Frage von Brücken. Und deswegen haben wir in dieser Gesellschaft eine mega Aufgabe und ein Riesenstreitthema. Ich glaube, dieser Staat braucht viel, viel mehr Geld, um Infrastruktur der Zukunft tatsächlich entstehen zu lassen.
Du hast es gerade angesprochen, Social Media. Und dahingehend auch, was mich so richtig beunruhigt ist, dass Fakten teilweise nicht mehr als Grundlage einer Diskussion gelten. Und da hat ja auch Social Media wahnsinnig zu beigetragen, Fake News wenn dupliziert und verbreiten sich und man kann gar nicht mal so richtig unterscheiden, ist das jetzt ein KI-generiertes Video, das ist echt. Also hat die Politik da irgendwie eine Antwort darauf, dass es in Zukunft nicht noch mehr wird? Weil ich habe das heute in der SZ auf Seite 3 gelesen, so ein AfD-Politiker, der für Europa kandidiert, hat anscheinend von Russland Gelder angenommen. Der kann ja immer sagen, der tschechische Geheimdienst hat anscheinend eine Tonspur, der kann ja immer sagen, es ist KI-generiert. Also gibt es da irgendwie eine Antwort oder eine Idee der Politik, dass man sowas in Zukunft einschränkt, dass es Fakten wieder wirklich tatsächlich gibt und auch als Argumentationsgrundlage dienen.
Das sind zwei Aspekte, die du angesprochen hast. Einmal Social Media an sich, weil in Social Media eben die Fake News natürlich teilweise sich sofort exponentiell verbreiten. Wie kannst du was dagegen stellen? Ich glaube, dass wir diese Form von Faktenchecks, auch so etwas wie ein Tool, wo sich alle Leute auch nochmal dran orientieren können, wenn sie was wissen wollen. Ich habe im Internet, auf TikTok das und das und das gehört. Wie ist das? Dass es da in irgendeiner Form eine so weit wie möglich objektive Informationsplattform gibt. Sowas müssen wir, glaube ich, aufstellen. Und das andere, KI ist nochmal, künstliche Intelligenz ist nochmal eine Herausforderung, die über allem hinausgeht. Da hat jetzt Europa ein bisschen versucht, was zu regeln, indem man sagt, alles, was KI-basiert ist, muss in irgendeiner Form gekennzeichnet werden. In dem Fall, wenn der sich da aber mit KI rausreden würde, bringt es nichts anderes, dann muss seine Frau im Zweifel ran und eine Staatsanwaltschaft muss überprüfen, wie ist es dann zu so einer Zahlung gekommen.
Verständnisfrage, wenn was KI, was weiß ich, wie würdest du das meinen? Also wenn man jetzt einen Text schreibt und den von KI bearbeiten lässt, das machen doch jetzt alle. Das macht ihr doch in der Politik wahrscheinlich
auch. Also ich nicht, aber mein Büro hat es mal versucht und hat wirklich ein Bürgerschreiben beantworten lassen durch ChatGPT. Mhm. Und dann gibst du an, ein bisschen mehr Empathie und was da rauskommt, das ist schon gigantisch.
Ja, deswegen, also das werdet ihr ja nicht stoppen können.
Aber das kriegst du nicht mehr zurück.
Genau,
du kriegst es nur eben eine Verpflichtung, wenn du es in irgendeiner Form veröffentlichst, dass du es zum Beispiel dann kenntlich machen musst.
Ich finde ja, ich meine, Netflix schafft es doch auch mit Triggerwarnung, dass man irgendwie, die haben es doch auch geschafft, sobald irgendwie eine Brust irgendwie oder ein Schwanz zu sehen ist, ist es ab 18. Also eigentlich muss man doch mal einfach nur mal solche Regelungen schaffen. Also ich rede jetzt von Fake News, nicht auch von KI, dass man das wirklich eindeutig, und das muss doch schnell gehen.
Aber was Julian meint, ist, glaube ich, zum Beispiel, wenn du jetzt, du kannst ja in Windeseile, das hatten wir ja, glaube ich, auch schon, ich glaube, mit dem Papst sogar, also du kannst Leuten etwas in den Mund legen, eine Szene darstellen und die ist geht viral und du kriegst sie eigentlich nicht mehr zurück.
Du kriegst sie auch nicht aus den Köpfen.
Und, und das meinst du jetzt. Aber du meinst jetzt nicht, wenn jemand einen Werbetext oder so bearbeitet.
Nein. Ich meine eine bewusste Manipulation.
Genau.
Manipulation, wo ich Menschen diskreditiere dadurch oder auch Informationen in die Welt setze, die null Substanz mit Realität haben, aber die einfach in der Welt dann sind und die du nicht mehr rauskriegst.
Ich glaube ja halt, dass dieser Umgang jetzt, ne, deswegen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nicht auch zu viel Druck ist, wenn man jetzt von all den Parteien, die jetzt, also die auf dem demokratischen Fußboden sind sozusagen, wenn man von denen verlangt, die ganze Zeit setzt euch mit der AfD auseinander. Das müssen sie auf der einen Seite. Nur die sind natürlich wie so ein glitschiges Teil und du kannst die doch gar nicht richtig fassen. Also was weiß ich, wenn du das verfolgst in der schwulen Szene, also ich weiß, man muss sagen Queer-Szene, wie sie sich da auch gerade stärker werden und mit Feindlichkeiten werfen und sagen, ja, hier werden, also das sind da meistens schwule Männer, die zusammengeschlagen werden von Leuten, die da
mit Integrations und Immigrations, sorry, Hintergrund und ich meine, das Ding ist, wir müssen es halt auch benennen, ne? Ich glaube, die Wahrheit. Also absolut. Ich finde halt, was ganz blöd ist, diese Tabuisierung, aber auch in diesen Talkshows, also von, dass da irgendwie wirklich einseitig eingeladen wird und dann halt eben Sachen ausgelassen werden, die halt eben irgendwie ein bisschen unbequem und auch ein bisschen, ich meine, ich finde immer noch, wir hatten ja über diesen Satz geredet, irgendwie, die müssen rein und ich finde das immer noch vollkommen richtig, weil ich wäre der Erste, der ausreißen würde aus dem Land, wenn da Krieg wäre und wo will ich hin, das ist gar keine Frage, aber dass es ein fucking Problem ist und dass nicht so weggekehrt wird.
Das ist das, was ich meinte mit diesem Schwarz oder Weißes oder Böse. Nein, man muss auch toxische, die Grautöne benennen und wir haben ein Problem, auch beispielsweise mit bestimmten Bevölkerungsgruppen, aber man darf es nicht verallgemeinern, es gibt überall solche und solche.
Absolut.
Und deswegen, das, was Julian am Anfang aber angesprochen hat, ist, du kriegst bestimmte Dinge eben nicht aus der Welt. Also wenn die AfD sagt zum Beispiel, es gibt keinen von Menschen gemachten Klimawandel. So, wir haben alle Staaten dieser Welt, die sich zu Paris verpflichtet haben. Wir haben ein Wissenschaftsgremium, was international tätig ist, auch Fragen, offene Fragen hat, aber dass es einen von Menschen gemachten Klimaeffekt jetzt gibt, der massiv nachfolgende Generationen bedroht, das ist so. Aber du kannst mit diesem Narrativ, es gibt keinen von Menschen gemachten Klimawandel, erstmal sagen, all das, was diese etablierten Parteien da gerade machen, euch an die Wäsche gehen in Sachen Heizung, in Sachen Mobilität, das muss alles nicht sein. So, wenn ich Angst vor diesem Wandel habe, weil ich denke, ich bin dann überfordert, ich kann diese Neuerungen nicht mehr leisten beispielsweise, dann werde ich zumindest empfänglich dafür, weil eine andere Partei eine ganz einfache Antwort anbietet. Und das machen die Populisten weltweit zurzeit. Das macht ja auch Trump. So, und das ist das Problem, glaube ich.
Und wie ist eure Antwort darauf?
Ja, ich sage nur, das haben wir jetzt beispielsweise beim Heizungsgesetz gemacht, indem wir Milliarden in die Hand nehmen werden die nächsten Jahre und Menschen beim, wenn die Heizung irreparabel kaputt ist, das Ziel ist, dass die neue Heizung nicht teurer ist als die, die sie ohnehin hätten bezahlen müssen. Und das ist natürlich etwas, was
aber gilt das zum Beispiel für jeden? Geht das jetzt auch für so ein Fuzzi wie mich?
Ja, auch wenn deine Heizung beispielsweise dann irreparabel beschädigt sein wird, wobei, ich weiß nicht, wo du wohnst, kommt dann sehr darauf an, ja. wenn man in einer Etagenwohnung wohnt, dann wird es sehr stark von der Stadt dann abhängen in Zukunft. Aber erstmal ist ja, das war auch völlig bescheuert kommuniziert, weil jeder den Eindruck hatte, eine funktionsfähige Heizung wird rausgerissen von Robert Habeck und eine neue installiert.
Von ihm persönlich.
Von ihm im Zweifel persönlich auch noch. Und da fängt auch ganz viel mit an in der Politik, Kommunikation und richtig. Empathie. Ja,
das meine ich. Also das jetzt für was weiß ich, warum soll ich eine Heizung gefördert kriegen? Ich will ja auch, dass die Welt weiter läuft.
Darüber haben wir lange gestritten, auch wer zum Beispiel.
Ja, das ist aber genauso mit, warum, was weiß ich, ein Thema von mir, wenn ich jetzt mal weg darf von was denn?
Ich wollte, lass mal Peter, du hast sehr viel Redeanteil heute, okay. Juli.
Ja, ich wollte noch auf die Kommunikation, aber
Weil das hängt halt damit zusammen. Ich glaube, es ist für die Leute draußen total schwer verständlich, warum jemand, der Kohle hat, eine Heizung bezahlt kriegt. Warum jemand, der Kohle hat, warum kriegen die Kinder Geld?
Ja.
Das ist völlig irre. Und warum kriegt die alleinstehende Frau oder der alleinerziehende Mann, meinetwegen natürlich auch, die müssen doch viel mehr Geld kriegen als jetzt die Leute, die Knete haben. Und ich weiß, da gibt es jetzt 5 Begründungen, aber sie machen keinen Sinn.
Und ich gehe nochmal weiter, das ist nämlich auch noch ein Lieblingsthema, weil es geht ja mal, woher holen wir die Kohle? Ja. Na, durch Erbschaftssteuer. Also einfach
ich gebe dir mal ein paar Telefonnummern, die du anrufen
kannst. Ich kenne Millionärin, also oder Billionärin.
Es gibt ja viele sogar, die sagen, ich will mehr Steuern zahlen.
Richtig. Und ich glaube,
zum Beispiel mit der FDP eine Gruppe.
Ja gut, sagt, aber die sind doch jetzt nur noch, die haben doch nur noch 4%.
Aber sie sind im Moment in der Regierung.
Aber dauert ja auch nicht mehr lange.
Aber das ist total spannend. Wir hatten nämlich jetzt gerade eine Debatte im Bundestag vor 2 oder 3 Wochen. Wir haben jetzt so einen Bürgerrat gehabt, den hat Bärbel Baas, die Präsidentin, eingesetzt. Und das waren durch Zufall ausgeloste Bürgerinnen und Bürger, die sich mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt haben. Und die haben eine Forderung, kostenloses Mittagessen. Mhm. Und in Bildungseinrichtungen. Und finde ich eine bestechende Geschichte. Und dann stand ein FDP-Abgeordneter auf und sagte, nee, mit welcher Begründung soll mein Kind kostenloses Mittagessen bekommen. Und da habe ich dann gesagt, ich finde das richtig, dass es auch dein Kind ein kostenloses Mittagessen bekommt, aber du musst angemessene Steuern zahlen, damit der Staat sich das dann auch leisten kann. Ich würde da nicht differenzieren. Bei den Heizungen habe ich dafür gestritten, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, die reichen Steuer zahlen müssen, keine Förderung bekommen. War leider in dieser Koalition nicht durchbar.
Warum denn nicht?
Das ist doch eigentlich. Ja, habe ich dann verstanden. Es war eine Nachtverhandlung wieder.
Ja.
Und dann sagten die mir, ist doch ganz klar. Wir zahlen ja auch angemessene Steuern, deswegen müssen wir auch von der Förderung partizipieren können. Ist deren Haltung, die ich völlig falsch finde.
Aber ja, die Haltung ist wirklich völlig falsch.
Nee, aber der nächste Schritt ist dann, dass alles abgeschafft wird, wie wir den Sozialismus haben mit Sarah Wagenknecht oder halt die Nazis, AfD. Ich meine, wir müssen halt aufpassen. Ich glaube wirklich, dass das ist, also das Geld ist da.
Nee, also im Moment. Also
ich meine, aber nur nicht an der richtigen Stelle.
Viele, die ganz viel haben und die eigentlich viel mehr machen wollen, die werden steuerlich nicht so belastet, wie sie eigentlich belastet werden müssen. Und damit drohen wir ganz schnell ins amerikanische System zu fallen, dass es dann plötzlich Wohlfahrt ist. Also du brauchst Stiftungen, die das dann finanzieren, was eigentlich der Staat machen sollte.
Das finde ich nicht mein interessantes Thema. Deins auch nicht, ne? Weil ich bin total gegen dieses Stiftungsmodell. Das wird ständig, wir kommen dann dazu, dass die Leute, die wollen dich ja dann also jetzt mal vereinfacht, populistisch erzählt, aber du wirst ja dann manipuliert und dann das wird dann so.
Auch in der Kunst gerade dann.
Richtig, ja, finde ich ganz fürchterlich. Ich wäre zum Beispiel in der Kunst dafür für Fonds, also dass Fonds aufgelegt werden für Knete, wo man sich Knete bewerben kann. Wenn das erfolgreich ist, geht es zurück. Anstattdessen schafft jetzt die Politik, das ist auch ihr Arm, was ihr alles aushalten müsst. Aber wir werden ja auch immer für unsere schlechte Musik.
Na gut, ja, genau, wenn man hier zusammen Augen auf für der Berufswahl, ne? Also
ist so.
Ja, ist so. Nee, aber anstattdessen müssen dann die jungen Künstler diese schwachsinnigen Formulare für Musikinitiative Hilft oder wie das alles heißt, ausfüllen. Müssen, also das macht gar keinen Sinn. Also besser wäre es dann den Künstlern zu sagen, so, hier hast du 10.000 Euro, wenn es Erfolg ist, zahlst du es zurück und so weiter und so fort. Wäre jetzt eine Sondersendung, ist auch ja, zu ist langweilig. Auch sehr,
ist auch ein bisschen langweilig.
Aber das ist halt so, also man, nur das wahre Leben ist mal ganz anders als diese Formulare. Aber das
Reingreifen in die Kultur, in den Inhalt, das finde ich das Problem. Und ja. Ich will eine freie Kunst, natürlich
richtig.
Gibt es Stifter,
aber die kriegt sagen, ihr dadurch
das ist
mir
nicht. Vielleicht egal. Wir haben sowas Ähnliches in der Wissenschaft. Ja, wir haben an vielen Stellen nicht mehr eine ausreichende Finanzierung durch den Staat, sondern viele Projekte sind drittmittelfinanziert.
Oder das ist aber hochgefährlich.
Und hochgefährlich. Damit sind da Interessen. Und ja. Du hast diese Freiheit der Wissenschaft nicht so, finde ich, wie wir sie eigentlich bräuchten.
Ich will,
jetzt darfst du wieder.
Dankeschön. Ich will kurz mal auf einen Punkt zurück, den du angesprochen hast, den ich wahnsinnig interessant finde, vielleicht auch aus Berufswegen, nämlich die Kommunikation. Von Experten wird auch vor allem der SPD in den letzten Jahren immer wieder tolle Ideen bescheinigt. Gute Politik, gute Umsetzung, aber die Kommunikation ist so schlecht, dass es auch wirklich ankommt, dass die SPD das gerade gemacht hat, dass die Gesetze beschlossen hat, die sinnvoll sind. Und da frage ich mich, warum ihr das so gar nicht hinbekommt, weil ich glaube, die allerwenigsten, vielleicht unsere Hörer sind da anders, aber wenn man so der Durchschnittsdeutsche unser Gespräch jetzt belauscht, der hat vermutlich ganz wenig Ahnung, wovon es da in der Tiefe geht, aber der will ja auch trotzdem Politik verstehen können und was da gemacht wird. Und das kann die AfD leider so fantastisch gut, auch weil der Algorithmus durch Angst funktioniert und die den super gut füttern können. Aber warum schafft es die Politik nicht, Politik für jedermann zu verstehen, dass man sieht, was da gerade gemacht wird und die Transparenz? Ich finde, die kommt halt nicht an. Und deshalb kommt auch so eine Verdrossenheit. Und deshalb, um den Bogen zu spannen, ist die Demokratie auch gefährdet, weil keiner mehr richtig mitmachen will.
Total interessante und wichtigste Frage für alles in der Politik. Die Kommunikation halte ich jedenfalls auch für die zentrale Frage. Ich würde sie differenziert beantworten. Es ist der SPD beim letzten Bundestagswahlkampf gelungen. Das war eine gute Kommunikation.
Aber weißt du, was die schlechteste Kommunikation war? Armin Laschet auf der Jahrhundertflut lacht.
Das völlig war klar, aber auch natürlich auch wieder. Du machst ein Momentum. Und das zählt für
Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich mal, Wahnsinn. Ich muss mal hier total, ja. Er kennt das schon, ich muss ihn mal total anplärren. Du bedienst jetzt gerade wirklich genau die AfD. Das ist nicht ganz schlecht, was du sagst, weil das ist genau das Ding. Also.
Ich darf jetzt zu fragen.
Nein, aber wenn du sagst, wenn das die schlechteste Kommunikation war, ist das ja immer das Ding, dann stellst du dich auf genau dieses Niveau, weil wir werden es immer wieder jetzt haben, um dich rum sind immer Kameras und du kannst immer mal im falschen Moment lachen oder was weiß ich nicht, was weiß ich. Ich war gestern den ganzen Tag verkabelt, weil das ZDF hier war und musste meine Promoterin auch mal total anmeckern, das war aber natürlich einfach, um auch sie eigentlich zu schützen und was weiß ich nicht. Und das Ding ist, wir werden, und dann dachte ich, oh Gott, der Tonmann hört das jetzt. Und was weiß ich nicht. Und ich glaube, wenn wir diesen Druck weitergeben und sagen, ihr kommuniziert so schlecht, also ich bin nicht in der SPD im Übrigen, ne? Ich bin in gar keiner Partei, aber ich glaube, wir müssen alle jetzt auch mal lernen, dass diese einfachen Sätze nicht ausreichen, um eine Politik zu kommunizieren.
Ja.
Und wenn wir jetzt sagen, begebe dich auf das Niveau runter der AfD und sag einfach in drei Sätzen, so einfach ist es. Ich glaube, das verlangen wir ja von den Parteien jetzt seit Jahren und wir sehen ja, es funktioniert nicht. Ich glaube, die Wahrheit ist eher echt eine ganz harte, dass die meisten Leute politisch gar nicht so interessiert sind.
Ja eben, Peter, ja. Deshalb don't kill the
messenger. Aber, ja warte, jetzt kommt aber das Komma. Trotzdem können wir uns nicht auf dieses Level dann begeben und mit einfachen Antworten antworten.
Das tue ich doch nicht. Ich sage
aber nur, wie würdest du denn, wenn du jetzt die SPD wärst, wie würdest du denn kommunizieren?
Es geht darum, dass Matthias gerade gesagt hat, der Wahlkampf ist durch gute Kommunikation der SPD entschieden worden. Das mag ein Teil sein.
Aber jetzt hast du deine 30 Sekunden. Erklär mal das Heizungsgesetz so, dass jeder das versteht in 30 Sekunden. Jetzt so
bringst du ganz total. Toll. Ich werde mal einen Punkt zu einer machen. Armin Laschet hat den Wahlkampf verloren, weil er da auf diesen Kapitalsfehler begangen hat, anders als Schröder, der das perfekt gemacht hat, der hat sich die Gummistiefel angezogen und hat so den Wahlkampf gewonnen und Armin Laschet steht da und lacht. Das war halt ein Kapitalsfehler und dass du sagst, ich lass mich auf das Niveau ab, nee, so funktioniert halt aktuell die Medien. Das ist fotografiert worden, da war eine Riesenkrise, Leute stehen vor ihrer Existenzlust und da steht der Kanzlerkandidat der Union und lacht. Das hat dem die Wahl gekostet.
Ich will euch ja nicht mit Absicht gemacht.
Das ist doch egal, in dem Fall ist er ein Profi und du weißt doch, wie das funktioniert.
Ich will euch beiden, wenn ich es darf, recht geben. Weil,
kannst du unser Mediator sein?
Nee, das bin ich zu häufig jetzt schon in dieser Ampelkoalition. Nee, und daran scheitert es im Moment bei der SPD in der Tat, weil wir durch diese Moderationsrolle zwischen Grünen und FDP häufig unser eigenes Profil nicht ausreichend zeigen können. Mhm. Und du hast vollkommen recht, der Kanzler ist aus meiner Sicht viel zu defensiv in dieser Kommunikation. Er müsste an vielen, vielen Stellen, wir haben Enormes geschafft, wir haben Milliarden in die Hand genommen, damit die Energiepreise beispielsweise nicht völlig unter die Decke gehen.
Darauf wollte ich hinaus.
So, genau. Und so eine Blut-, Schweiß- und Tränenrede, die muss es schon auch geben. Aber, und da bin ich bei Peter, wir haben eine verdammt irre Welt. Wer kann eigentlich noch eine Spitzenfunktion in so einer Politik, die wo jedes Zwinkern, jeder Aufenthalt sofort zum absoluten Crash führen kann? Oder du bist so dreist wie Trump, wie der Milei in Argentinien, die sich einfach nur um Etikette oder sowas überhaupt nicht mehr kümmern, sondern nur noch dreist.
Aber absolut. Weil ich hab, das ist ja auch immer so ein Thema, wer geht heutzutage noch in die Politik? Also ich könnte nicht in die Politik bei den ganzen Scheiß, den ich in meiner Vergangenheit,
die
ganzen
Fotos. Wir hatten doch vereinbart, Ulf, dass du ein Praktikum bei mir machst. Zumindest seit 2 Wochen, ich erinnere mich.
Ich bin zu alt für Monika Lewinsky.
Na, das würdest du mir vielleicht nochmal beweisen müssen.
Ja, das Einzige, was ich kann. Nein, aber nein, schon allein. Nein, aber es ist doch jetzt, aber es ist sehr interessant, wenn man jetzt mal wirklich guckt, zum einen hat man totale Angst, genau das, ne? Sex, Drogen oder Vergangenheit, irgendwie mal gekifft oder noch schlimmere Sachen gemacht, das fällt auf die Füße. Dann kommt so ein Trump, der alles das Schlimmste so macht und die Leute finden es gut. Heißt eigentlich, wir müssen wieder zurück zum Menschen gehen. Wir müssen wieder den Mut haben zu sagen, ich bin ein Mensch, ich lebe und ich habe auch daneben gelebt und ich habe ganz schlimme Sachen gemacht.
Du meinst aber, ich meine, Trump sagt ja nicht, dass er es gemacht hat.
Nein, ja, aber alle wichtig, wissen doch, ja. Kommt, alle finden es doch irgendwie geil, dass er so ein Krimineller ist und sowas. Also es ist halt so interessant.
Ne? Und das wenn du sagst, einfach, alle meinst du genug anscheinend,
ja, aber wenn du immer Amis, die finden das ja teilweise erfrischend. Das Lustige ist, erfrischend im Gegensatz zu Leuten, die wahnsinnig platt sind. Und wir werden gerade irgendwie, muss ich ehrlich sagen, in Deutschland ist schon seit längerer Zeit von sehr vielen blassen Leuten regiert.
Aber möglicherweise ist das auch das Wechselbild von der Mehrheit zumindest der Gesellschaft. Zum Glück, glaube ich, würde so ein Trump im Moment hier in Deutschland keine Chance haben.
Ich will doch jetzt auch gar nicht.
Ich will nur recht, was Provokantes sagen. Das war das, was ich meinte, dass Olaf Scholz beispielsweise noch ganz anders kommunizieren müsste. Und das kann er im Übrigen. Das ist das. Ich erlebe ihn mit ja Humor, teilweise in Fraktionssitzungen, ja, wo er das genau macht. Aber er kriegt es noch nicht sozusagen.
Aber ich gucke mir ja immer seine Bürgergespräche da so an.
Und das ist ein Format, sehr sympathisch.
Ich finde, der macht das mega. Und ich glaube jetzt, also ich meine.
Nein, aber ich kann nicht nochmal. Aber ich meine nur mit diesem Ding, dass diese Unmenschlichkeit, ja, die Politiker halt, man muss ja fast unmenschlich sein, um Politiker zu werden.
Das ist eine ganz tiefgehende Frage.
Naja.
Unmenschlich. Was meinst du mit unmenschlich?
Unmenschlich meine ich, dass man.
Zu einer Maschine?
Also komm, Willy Brandt könnte heutzutage gar nicht mehr mit seiner ganzen, der würde wahrscheinlich das alles ablegen, seine ganzen Sachen. Also man, wer kann denn schon in der Kamera rauchen heutzutage? Ist doch alles, ja gut, Wahnsinn.
Das ist jetzt was anderes. Aber du weißt, was ich meine.
Das ist halt eben, und ich glaube, dass viele Leute auch die Schnauze voll haben davon, ohne, die regen sich zwar auf über alle Fehler, aber die finden es auch ganz schrecklich, dass da letztendlich fast schon KI-Leute stehen, die halt eben auf alles...
Wenn du Sprechpuppen hast, wobei, ehrlicherweise, vielleicht habe ich da Glück gehabt, ich habe gestern gerade auch so ein Gespräch geführt mit einer Schulklasse,
ja.
Ich habe mich nie verstellen müssen und ich glaube auch, dass ich nie zwanghaft jetzt gesagt habe, ich muss stellvertretender Fraktionsvorsitzender werden. Ich hatte viel Glück, dass ich durch meine Art, glaube ich, auch dahin gekommen bin, wo ich bin. Und ihr habt es am Anfang gesagt, 5-mal direkt gewählt zu werden, ist auch schon etwas. Natürlich ist mein Wahlkreis eher rot, aber wenn man mit vielen Leuten sprechen wird, glaube ich, werden sie bestätigen, ja, dass da jemand ist, der auch für die Politik brennt und authentisch bleibt. Aber
das meine ich, authentisch
Momente,
bleiben.
Ja. Aber es gibt Momente, die sind total hart, wo du sagst, warum mache ich das jetzt hier eigentlich alles? Mm. Und das kann dazu führen, dass andere Leute sagen, nee, das tue ich mir nicht an.
Genau. So, jetzt will ich kurz rein, weil jetzt machen wir einen Break. Wir sind nämlich nächste Woche, ich muss jetzt, schau nicht so an, Ulf, du bist gleich wieder dabei, aber wir müssen kurz hier den Stopp machen. Wir sind nämlich nächste Woche mit dieser Diskussionsrunde wieder für euch da. Dann reden wir, wie wir die Leute, die jetzt vielleicht bei der AfD sind, wie die wieder zurückbekommen können, wie wir nämlich die zu Demokrat wieder machen können. Dr. Matthias Miersch, es ist ein intensives Gespräch. Peter und ich haben uns auch gleich wieder lieb in der nächsten Folge. Haben uns
nee, ich liebe dich immer.
danke, dass du da bist. Du bist auch nächste Woche wieder da. Ciao, wir sind raus. Bis Freitag.
Sie war schon immer seltsam anders. Ein Kuckucksei im fremden Nest. Und du wirst ganz schnell begreifen, dass sie sich nicht halten lässt.
Sie ist sowas von daneben, fängt sie an zu reden. Wie kann es sowas geben? Du kriegst sie niemals stumm. Sie kann mit Wörtern werfen, strapaziert die Nerven. Sie ist nicht zu entschärfen.
Ich frag mich, hat sie keine Angst, wenn sie hat nach dem Regen tanzt? Die halbe Welt sie sehen kann, schon wieder fängt ein Drama an. Wenn sie hat nach dem Regen tanzt und alle fangen zu reden an, wie Fräulein sowas tun kann. Oh oh. Denn wo kämen wir denn dahin? Dürften Fräulein so wie Männer, macht die Evolution keinen Sinn. In der Küche muss sie Heldin sein, das Bett macht sich nicht von allein. Sie soll ja auch mal Mutter sein, doch Monika ist nichts davon. Wie konnte es nur so weit kommen? Das Leben kennt halt kein Vater und auch Monika ist...
Monika!